Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Zuerst möchte ich noch Grüße ausrichten. Der Stefan Meyer lässt ganz herzlich Grüße mitteilen. Ja, das Thema wurde genannt, zwei gewaltige göttliche Befehle. Und wir haben sie ja gerade hören und lesen dürfen. Den sogenannten Missionsbefehl an die 11 Apostel der Beschneidung und eben diesen Befehl an den Apostel Paulus, ein vorher von den Äonen her verschwiegenes Geheimnis zum Glaubensgehorsam aller Nationen bekannt zu machen. Beide Male lesen wir von einer Imperativform. In Matthäus 28 spricht der Herr in der Imperativform zu seinen Jüngern und in Römer 16 haben wir gelesen oder gehört nach Anordnung, in der Elberfelder heißt es, nach Befehl des ewigen Gottes. Und diese Formulierung hat mich tief angesprochen. Ein göttlicher Befehl. Sowohl im sogenannten Missionsbefehl, wo unser Herr Jesus den 11 Jüngern diesen Befehl gibt, und dann dieser göttliche Befehl, der Befehl, die Anordnung des ewigen Gottes an den Apostel Paulus. Wenn ein Befehl ausgesprochen wird, dann ist es ja so, dass Befehl und Beliebigkeit keine Schnittmenge besitzen. Also denken wir an eine ganz einfache Situation. Auf einer Baustelle ist der Lehrling und der Kabo, der sagt ihm, hole mir bitte von dort hinten einen Sack Zement. Dann tut der Lehrling gut daran, wenn er nicht in Diskussionen eintritt, sondern diesen Befehl ausführt. Also Befehl und Beliebigkeit, da gibt es keine Schnittmenge. Und jetzt lesen wir hier von göttlichen Befehlen, von einem Befehl, den der Herr Jesus gegeben hat, von einem Befehl des ewigen Gottes. Ja, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der durch ihn auch unser Vater geworden ist, wird hier beschrieben als der ewige Gott. Und in 1. Timotheus 1,17 lesen wir ja, dem Könige der Zeitalter, der Äonen aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser großer Gott und Vater, er ist der König der Äonen. Und wir lesen in Hebräer 1,2, dass er durch den Sohn, durch unseren Herrn Jesus Christus, die Äonen, die Weltzeitalter gemacht hat. So verstehen wir also, wie wir den Begriff der ewige Gott hier zu verstehen haben. Der über allen Äonen stehende Gott, der alle Äonen überdauernde Gott, der immer Seiende, der Alleinige, der Unverwesliche, der durch den Sohn alle Äonen gemacht hat, der König der Äonen. Also der ewige Gott, der über allen Äonen stehende Gott. Und jeder, der in Christus sein darf und in Christus damit eine neue Schöpfung sein darf, ein Glied am Leibe des Christus sein darf, der organisch mit ihm, unserem herrlichen Haupt, verbunden ist für Zeit und Ewigkeit, der darf eben ewiges Leben, unauflösliches, nie mehr endendes Gottesleben haben. Ja, auf dem Hintergrund des gerade eben Gesagten erkennen wir eben diese Gewichtigkeit solch eine Aussage nach Befehl, nach Anordnung des ewigen Gottes. Also nicht ein Mensch, nicht ein König, nicht einmal eine der Thronmajestäten haben diesen Befehl ausgesprochen, diese Befehle, sondern unser Herr Jesus Christus bzw. der ewige Gott. Wir wollen unsere Einleitung abschließen, indem wir beachten, wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten, dann erkennen wir, wenn Menschen Befehle erteilen, dann sind das oft ganz, ganz üble Befehle, todbringende Befehle. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, furchtbar. Diese beiden göttlichen Befehle, die unser Herr Jesus Christus, unser himmlischer Vater hier gegeben haben, die wir heute betrachten wollen, sind kostbare, heilbringende, lösende Befehle, die die Menschen eben nicht ins Verderben, sondern ins Leben führen. Wie alles, was unser himmlischer Vater tut, immer Heil und Rettung bedeutet. Ja, auch seine Gerichte haben das zum Ziel, dass die Gerichteten heilandsbedürftig werden, die rettende Hand Jesu ergreifen und in ihm Heil und Rettung finden. Ja, wir wollen ganz am Anfang drei kurze zusammenfassende Bemerkungen zu unserem Thema nennen. Das erste, wer ist die Zielgruppe dieser beiden Befehle? Und da ist es doch auffallend, dass beide Befehle die Nationen im Fokus haben. In Matthäus 28, 19 lesen wir, wie unser Herr den Jüngern befiehlt, machet alle Nationen zu Jüngern. Also die Nationen im Fokus. Und in Römer 16, 26 lesen wir, wem dieses Geheimnis, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, zum Glaubensgehorsam kundgetan worden ist, kundgetan werden soll, auch hier, nämlich allen Nationen. Also beide Befehle haben es in Bezug auf die Nationen zu tun, haben also mit uns, direkt mit uns zu tun, beide Befehle. Die Inhalte der beiden Befehle, das zweite, was wir nennen wollen. Wie können wir die Inhalte dieser beiden Befehle komprimiert in einer Begrifflichkeit zusammenfassen? Wir wollen es später natürlich ausführen, entfalten, aber wir wollen es mal jetzt hier versuchen, zusammenfassend zu beschreiben. Dann können wir doch sagen, der Inhalt des sogenannten Missionsbefehls, gekennzeichnet durch dieses Wort Jüngerschaft. Jüngerschaft ist der Inhalt des Missionsbefehls. Was ist der Inhalt des Befehls aus Römer 16? Glaubensgehorsam. Zum Glaubensgehorsam. Ja, und wer sind die Befehlsempfänger? Das ist das Dritte, was wir einleitend zusammenfassend festhalten wollen. Ja, die Befehlsempfänger, ganz klar, in Matthäus 28 lesen wir von den 11 Aposteln. Der Befehl wurde von unserem Herrn den 11 Aposteln erteilt. Und ganz klar, ich denke, da sind wir uns einig, wir dürfen natürlich hier diese 11, oder später kam ja der Matthias dazu, diese 12, ja, als Gruppe, die das ganze Volk Israel repräsentieren, verstehen. Also, der Befehl, Matthäus 28, wurde den 11 Aposteln erteilt. Und der Befehl in Römer 16, er wurde nur einem erteilt, nämlich dem Apostel Paulus. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium. So beginnt Paulus diesen Lobpreis in Römer 16, Vers 25. Und wir sehen, worum geht es letztendlich? Es geht immer um die Verherrlichung Gottes. Dass er groß wird, dass sein Name groß wird, dass nicht Menschen groß werden, sondern, ja, wie wir es in Römer 16 lesen dürfen, am Ende ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also das ist die Zielsetzung der gesamten Heilsgeschichte, dass unser himmlischer Vater verherrlicht wird. Wunderbar. Ja, wir kommen zum nächsten Hauptpunkt, die Grundvoraussetzung für diese beiden Befehle. Was ist die Grundvoraussetzung für diese beiden Befehle? Wir wollen hier eine Weile stehen bleiben und wir haben sie gehört in der Einleitung, die Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung dieser beiden Befehle ist dieser Siegesschrei unseres Herrn dort am Kreuz auf Golgatha. Es ist vollbracht. Das Kreuz von Golgatha ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Apostel der Beschneidung, die wie gesagt auch für das ganze Zwölfstämmevolk Israel stehen, diesen Auftrag erfüllen können, alle Nationen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und zu lehren. Und ohne Kreuz würde es auch niemals das geben, Glaubensgehorsam unter den Nationen. Ja, wenn wir jetzt einmal den Missionsauftrag an die 12 betrachten bezüglich dieser Grundvoraussetzung. Ja, was ist die Grundvoraussetzung dafür, dass, so wie wir es in Jesaja 2 und in Micha 4 lesen dürfen, dass die Völker, die Nationen hinaufströmen werden nach Jerusalem, um dort Weisung und Belehrung zu erfahren? Ja, ganz klar, Israel muss zurechtgebracht sein. Israel muss Vergebung seiner Schuld erfahren haben, muss durch Gericht und Gnade seine nationale Wiedergeburt erlebt haben. Und was wiederum ist die Voraussetzung hierfür? Ganz klar, das Kreuz von Golgatha. Keine Rettung Israels ohne Golgatha. Wir lesen von dem neuen Bund in Jeremia 31. Ich möchte uns da die Verse 31 und 32 lesen. Siehe, Tage kommen, spricht Jahweh, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht Yahweh. Was war das für ein Bund, den Gott mit Israel machte, als er sie aus Ägypten herausführte? Ganz klar, das war der Bund vom Sinai. Weiter lesen wir hier, dass Gott sich durch diesen Bund mit seinem 12-Stämme-Volk Israel vermählt hatte. Es gab quasi ein Eheverhältnis zwischen Gott und seinem 12-Stämme-Volk Israel. Der Bund vom Sinai war ein Ehebund zwischen Yahweh und seinem geliebten Volk. Und wir haben es gelesen, diesen Bund hat Israel gebrochen. Es hat seinen Gott verlassen. Es hurte anderen Göttern nach. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann finden wir das an so vielen Stellen. Das Volk Israel brach die Ehe, wurde zur Hure und, wie wir gleich sehen werden, auch zur Witwe. Und in diesem Zustand ist das Volk Israel natürlich völlig untauglich, diesen göttlichen Auftrag, Segensträger, Heilsvermittler für alle Nationen zu sein. Ja, wir müssen sogar festhalten, bei aller Liebe zu diesem Volk, weil wir ja wissen, dieses Volk ist unsere Braut, ist unsere Ehefrau. Wir müssen festhalten, was wir in Sacharja 8,13 lesen, wo es heißt, dass in diesem Zustand das Haus Juda und das Haus Israel ein Fluch unter den Nationen ist, bis heute. Doch wir wollen weiterlesen in Jeremia 31. Dort lesen wir doch dann in Vers 33 von dem neuen Bund. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Yahweh. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und wenn wir jetzt an diesen Bund denken, an den neuen Bund, dann müssen wir uns jetzt natürlich vergegenwärtigen, was wenige Wochen bevor der Herr Jesus Christus den 11 diesen gewaltigen Auftrag gegeben hat, was wenige Wochen vorher geschah. Wir lesen es in Lukas 22, 19 und 20. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Da ist also der neue Bund geschlossen worden, am Kreuz auf Golgatha. Da geschah ein Doppeltes. Der erste Bund, der vom Sinai, den das 12-Stämme-Volk Israel gebrochen hatte, fand juristisch seinen Abschluss. Denn Paulus sagt ja, wie lange ist die Frau an den Mann gebunden? Solange der Mann lebt. Wenn er gestorben ist, ist sie frei. Und so sehen wir, dass am Kreuz auf Golgatha der Ehemann des ersten Ehebundes, unser Herr Jesus Christus, starb. Und dieses sein Sterben am Fluchholz auf Golgatha ist gleichzeitig der Bundesschluss des neuen Bundes. Und das ist jetzt ein ganz einseitiger Bund. Dort am Kreuz hat der Herr Jesus für sein Volk sein Blut vergossen. Jetzt gibt es Vergebung der Schuld für Israel, weil der Herr für sein Volk sein Blut vergossen hat. Und wie kostbar durfte es der Apostel Paulus formulieren in Römer 7, Vers 4. Jetzt, nach der Auferstehung des Herrn, darf das 12-Stämme-Volk Israel eines anderen werden. Es darf zu einer Wiederverheiratung kommen. Mit wem? Mit dem, der aus den Toten auferweckt wurde. Damit das Volk eines anderen wird, des aus den Toten Auferweckten. Und dann, erst dann, ist das Volk Israel fähig, seinen göttlichen Auftrag, eben diesen Befehl, den wir in Matthäus 28 gelesen haben, auszuführen. Ganz wichtig. Also dieser neue Bund, geschlossen am Kreuz auf Golgatha, ist die Grundvoraussetzung, ja, dass dieser Befehl zur Wirksamkeit kommt. Und ja, wir erkennen auch, wenn wir die Schrift lesen vom Alten Testament, der neue Bund ist zuerst einmal auf das Volk Israel bezogen. Ganz klar, der alte Bund und der neue Bund. Und jetzt darf Paulus uns dann aber sagen, wir dürfen es ja nachher feiern, Ja, ich habe von dem Herrn empfangen. Also dieser ganz einseitige Bundesschluss, der gilt natürlich auch uns, die Nationen. Wir dürfen teilhaben an diesem Bund in der Art und Weise, dass es ein ganz einseitiger Bund ist und wir absolut einzig und allein von seiner Gnade leben dürfen. Und natürlich das Kreuz von Golgatha, es ist ein Universalbund, den Gott gemacht hat mit der ganzen Schöpfung, ein ganz einseitiger Bund, wo er ein für alle Mal gehandelt hat. Ja, dann wird in Erfüllung gehen, was wir in Sacharja 8,13 lesen, wenn eben dieser neue Bund wirksam wird im Volk. Wir haben vorher schon dieses Wort erwähnt und ich möchte es uns lesen. Und es wird geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Wir erkennen, dieser Bund, das Kreuz von Golgatha, dieser ganz einseitige Bundesschluss Gottes und seines Sohnes und die Auferstehung unseres Herrn ist die Grundvoraussetzung dafür, dass dieser göttliche Befehl an die 11 bzw. die 12, an das Volk Israel in Erfüllung geht. Und zum Zweiten, was ist die zweite Voraussetzung? Dass eben dieser neue Bund auch wirksam wird, dass Israel eben des aus den Toten auferstanden wird, dass Israel durch das Blut Jesu Vergebung der Sünden empfängt und seine nationale Wiedergeburt erleben darf, die Hochzeit des Lammes. Ja, und da sehen wir, wenn wir Pfingsten betrachten, da sehen wir, jetzt war die Voraussetzung geschaffen. Dieser ganz einseitige Bund wurde geschlossen. Und da sehen wir, wie anbruchhaft dieser neue Bund wirksam wurde in Israel. Aber wir sehen es nur anbruchhaft, liebe Geschwister. Er kam nicht zur völligen Wirksamkeit für das ganze Volk. Ja, wir kommen später, wie gesagt, noch drauf zu sprechen. Doch schon jetzt dürfen wir verstehen, weshalb die 11 oder später dann nach der Wahl des Matthias die 12 diesen gewaltigen göttlichen Befehl noch gar nie ausgeführt haben. Es ist einfach so, wenn wir weiterlesen in der Schrift, die 12 gingen eben nicht unter die Nationen, sondern sie gingen unter die Beschneidung. So lesen wir es in Galater 2, Vers 9. Und nirgends lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die 12 einen aus den Nationen, geschweige denn ganze Nationen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft hätten. Weshalb nicht? Ganz klar, der neue Bund war ja bisher nur bei ihnen und bei einer gewissen Gruppe im Volk anbruchhaft wirksam. Die allermeisten aus ihrem Volk lehnten den Herrn Jesus als ihren König und Messias ab. Denken wir nur an die gewaltige Zäsur mit der Steinigung des Stephanus oder denken wir an die Ablehnung, die Paulus von seinen Verwandten nach dem Fleisch in der Diaspora empfangen hat. Grundvoraussetzung für den Missionsauftrag an die 12, das Kreuz von Golgatha. Was ist die Grundvoraussetzung für den paulinischen Missionsauftrag, so möchte ich es mal nennen. Auch hier ganz klar, das Kreuz von Golgatha. Dieser Befehl Glaubensgehorsam an alle Nationen hat die Offenbarung eines Geheimnisses. Und wir haben es gelesen, dass dieses Geheimnis von den Zeitaltern, von den Äonen her verborgen war, zur Voraussetzung. Und so wollen wir uns zuerst mal fragen, was ist denn der Inhalt dieses Geheimnisses? Ganz ähnliche Formulierungen wie hier in Römer 16 finden wir ja auch im Epheserbrief. Ja, wir können, wenn wir so die Bibel lesen, könnten wir fast sagen, diese Verse, diese letzten drei Verse des Römerbriefes, die sind wie eine Brücke hinüber in den Epheserbrief, wo das, was hier komprimiert dargestellt wird, wird im Epheserbrief entfaltet. Ich lese uns mal einen Abschnitt aus Epheser 3, die ersten 6 Verse, und da sehen wir, da finden wir ganz ähnliche Formulierungen. Epheser 3, 1 bis 6. Dieshalb, ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt, also auch hier im Epheserbrief ein Jetzt, wie hier im Römerbrief, jetzt aber geoffenbart in Vers 26. Also, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, dass die aus den Nationen Miterben seien und Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu. Dem Apostel Paulus wurde durch Offenbarung ein Geheimnis kundgetan. Und er nennt dieses Geheimnis das Geheimnis des Christus. Wir haben in Vers 2 gerade von einer Verwaltung der Gnade Gottes gelesen. Wenige Verse weiter, Epheser 3, 9, spricht Paulus von einer Verwaltung des Geheimnisses. Und in 1. Timotheus 1, 4 nennt der Apostel Paulus unseren momentan laufenden Haushalt die Verwaltung Gottes, die im Glauben ist. Also, ganz wichtig, ist mir sehr wichtig, dass wir das festhalten dürfen. Unser momentan noch laufender Haushalt, in dem eben dieses der Auftrag ist, dieses Geheimnis kundzutun, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen, dieser Haushalt ist durch drei Begriffe gekennzeichnet, die untrennbar zusammengehören, nämlich Gnade, Geheimnis und Glaube. Wir haben in Römer 16 vom Glaubensgehorsam an alle Nationen gelesen. Und jetzt lesen wir vom Geheimnis des Christus. Wie haben wir das zu verstehen? Paulus schreibt hier ja von diesem Geheimnis des Christus im Epheser 3. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie ist das zu verstehen? War denn vor der Berufung dieses Saulus von Tarsus noch nicht alles offenbar, was unseren Herrn betraf? Der Herr Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Er wirkte im Fleischesleib in Israel. Er starb für unsere Schuld und wurde begraben. Nach 3 Tagen und 3 Nächten hat ihn der Vater vom Tode auferweckt. Und 40 Tage später fuhr unser Herr auf gen Himmel. Das alles wird uns doch in den Evangelien kostbar berichtet. Weshalb schreibt Paulus dann von einem Geheimnis des Christus? Es bedeutet doch, es muss also offensichtlich eine Botschaft sein, die wir noch nicht in den Evangelien finden, auch nicht an Pfingsten, denn diese Botschaft wurde erst dem Apostel Paulus geoffenbart. In Römer 16, 25 gebraucht er ja die Formulierung nach meinem Evangelium und in Epheser 3 haben wir gelesen, dass er schreibt, die Verwaltung der Gnade Gottes ist mir, sagt er, in Bezug auf euch Nationen gegeben. In Vers 3, mir ist durch Offenbarung dieses Geheimnis kundgetan worden. Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Also ganz wichtig, wir erkennen, das Geheimnis des Christus wurde also erst nach Himmelfahrt, nach Pfingsten, dem Apostel Paulus geoffenbart. Und wir haben ja die Formulierung gelesen in Vers 3 im Epheserbrief, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Also daraus dürfen wir also folgern, wenn er sagt, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, dass in den Kapiteln vorher dieses Geheimnis zu finden ist. Und da möchte ich uns jetzt eine ganz zentrale Stelle lesen, die uns eben den Inhalt dieses Geheimnisses zum Ausdruck bringt. Was war denn noch nicht geoffenbart zum Zeitpunkt der Evangelien, zum Zeitpunkt Pfingsten? Was wird uns hier im Epheserbrief mitgeteilt? Epheser 1, 22 und 23. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welches sein Leib ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Was war noch nicht bekannt, liebe Geschwister? Ich möchte so sagen, Vervollständigung. Vervollständigung, dieses Wort Pleroma können wir mit Füllstück oder das, was Vollmacht, übersetzen. Der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, erfährt eine Vervollständigung. Das war noch nicht geoffenbart. Und durch wen erfährt er diese Vervollständigung? Nämlich durch uns, die Glieder seines Leibes. Das ist das ganz Gewaltige. Und da finden wir schon natürlich jetzt den Zusammenhang. Glaubensgehorsam, da geht es um ein ganz eins gemacht werden mit unserem Herrn und Haupt. Darum geht es. Vervollständigung, wir sind Teil seiner selbst, liebe Geschwister. Was ganz Höheres, Kostbareres, wie zum Beispiel Jüngerschaft. Wobei auch letztendlich alle in die Vervollständigung des Christus hineinkommen. Denken wir an das Ziel der Heilsgeschichte, Epheser 1, 9 und 10, dass das ganze All unter dem Christushaupt ja, zusammengefasst wird. Wir könnten sagen, das ganze All wird Leib Christi. Ja, also Vervollständigung, das ist das ganz Neue, was dem Paulus geoffenbart wurde. Und wir wiederum, die Glieder seines Leibes, sind vervollständigt in ihm. Kolosser 2, 10. Und ihr seid vollendet, vervollständigt, zur Fülle gebracht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Das heißt, wer in Christus ist und Christus in ihm wohnt, liebe Geschwister, mehr gibt es nicht. Es gibt nichts Höheres, nichts Kostbareres. Unser himmlischer Vater hat uns so ganz eins gemacht mit seinem Sohn, einzig und allein aus Gnade mittels des Glaubens. Epheser 2 lesen wir da ja ganz kostbar. Also Geheimnis, Gnade, Glauben, diese drei Begriffe gehören untrennbar zusammen. Er das Haupt, wir die Glieder, Vervollständigung. Dieses Substantiv beschreibt das Geheimnis des Christus. Und wenn wir Epheser 2 lesen, dann erkennen wir, was noch kennzeichnend für das Geheimnis des Christus ist, nämlich diese unüberbrückbare Trennung zwischen dem 12-Stämme-Volk Israel und den Nationen, dieser so überaus große Unterschied. Sie, die Kinder, die am Tisch Platz nehmen dürfen, und wir, die Hunde, die da von den Brosamen essen. Dieser so übergroß große Unterschied zwischen uns Nationenleuten und dem Volk Israel, er ist aufgehoben auf der Ebene des Geheimnisses. Alles, was mit dem Fleisch zu tun hat, ob einer klug ist oder weniger klug, ob einer reich ist oder arm ist, egal, ob einer viel auf dem Kerbholz hat oder moralisch hochstehend gelebt hat, egal, ob einer ja Angestellter ist oder Selbstständiger, egal, ob einer Mann oder Frau ist, liebe Geschwister, nur die Gnade zählt. Völkische Zugehörigkeit, alles hat seine Bedeutung verloren. Einzig und allein aus Gnade, mittels des Glaubens, dürfen Menschen aus der tiefsten Verlorenheit hinaufgehoben werden in die höchsten Höhen, dürfen Kinder, ja Söhne Gottes werden und in die innigste Lebensgemeinschaft mit Christus hineinkommen, die überhaupt möglich ist, nämlich als Glieder an seinem Leibe. Und möge es doch bei uns allen so sein, dass wir das Zeugnis haben. Und der, wo es noch nicht hat, der möge hoffentlich jetzt Verlangen bekommen, sagen, Mensch, was, das ist möglich, dass ich so eins gemacht werden darf mit diesem Herrn. Das möchte ich doch wirklich erleben. Ja, möge es bei uns allen so sein. Ja, wir sehen, auf dieser Ebene hat alle Völkische, alles, was mit dem Fleisch zu tun hat, hat seine Bedeutung verloren. Es zählt nur eine neue Schöpfung. Und wir haben uns gefragt, was ist die Grundvoraussetzung, ja, für diesen Befehl des ewigen Gottes aus Römer 16. Und so finden wir eben auch im Epheserbrief, in Epheser 2, möchte ich auch exemplarisch lesen, die Rechtsgrundlage, durch welche uns der Vater so ganz eins gemacht hat mit seinem Sohn. Denn das können wir uns ja denken. Wenn wir nur ein Stück weit vom Heiligen Geist einmal die Augen geöffnet bekommen über unseren Zustand, dann können wir sagen, was, ich soll die Vervollständigung des Christus sein? Das passt hinten und vorne nicht. Jeder, der eine Gottesbegegnung hatte, wenn wir die Schrift aufschlagen, er liegt am Boden und sagt, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein Mann unreiner Lippen, ich kann vor dir nicht bestehen. Und jetzt lesen wir in Epheser 2, 13, jetzt aber, wieder so ein gewaltiges Jetzt aber. In Christo Jesus seid ihr, ihr Nationen, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Auch hier die Voraussetzung für diesen Befehl. Es ist vollbracht. Durch das Blut des Christus. Ja, wir waren ganz weit weg von ihm und so dürfen wir jetzt so nahe sein, wie es näher gar nicht geht. Epheser 3,6 lesen wir diese Formulierungen: Miterben, Mitleib, Mitteilhaber seiner Verheißung. Und dass wir Nationen solch einen Stand in Christus einnehmen dürfen, das war vor der Offenbarung des Geheimnisses des Christus an den Apostel Paulus undenkbar. Und was ist die Voraussetzung? Was musste geschehen? Ganz klar, das Blut des Christus. Er musste sein Leben, seine Seele ausschütten in den Tod, sonst passen wir überhaupt nicht zu ihm. Das Blut des Christus, welches er dort am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Fleisch und Blut, 1. Korinther 15,50, ja, können das Reich Gottes nicht ererben. Wir erkennen die von uns aus unüberbrückbare Distanz zwischen uns vom Scheitel bis zur Sohle verdorbenen Menschen, egal ob es äußerlich sichtbar ist oder nicht sichtbar ist, aber diese Hybris, dieses Selbstgottseinwollen, diese Rebellion, ich möchte selber der Chef sein in meinem Leben, niemand soll mir sagen, wo es lang geht und der Höchste, der gar nicht. Das ist unsere Sünde, wie der Herr Jesus sagt, dass der Heilige Geist überführt von Sünde. Was ist die Sünde? Dass sie nicht glauben an mich, dass sie eben selber ihr Leben in die Hand nehmen wollen. Ja, was musste geschehen, damit wir passend sind für ihn, unser Haupt, seine Vervollständigung sein können? Wir mussten eine neue Schöpfung werden. Unser alter Mensch, er hing damals vor bald 2000 Jahren mit am Kreuz. Dort am Kreuz auf Golgatha hat unser himmlischer Vater uns unter unsere alte Existenz einen Schlussstrich gezogen. Alle unsere Schuld hat er mit dem Blut seines Sohnes bezahlt. Alle unsere Sünden hat er uns vergeben und hat uns mit dem Christus auferweckt, lebendig gemacht. Und so lesen wir in 2. Korinther 5,17: Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das ist also die Voraussetzung dafür, dass wir seine Vervollständigung sein können. Und diese neue Schöpfung ist so gerecht, wie es gerechter gar nicht geht. Und so dürfen wir in Römer 4,25 lesen: Welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ja, wegen all unserer Übertretungen, unserer Danebenfälle, so heißt ja dieses Wort Paraptoma, ja, Danebenfall, so ist es ein bildliches, kann man sich bildlich sehr gut vorstellen, wir sind mal wieder daneben getreten, wir sind am Ziel vorbeigegangen. Wegen all unserer Übertretungen, unserer Danebenfälle vergoss er dort am Kreuz für dich und mich sein Blut und mit seiner Auferstehung wurde unauflösliches, nie mehr endendes Gottesleben offenbar, eben eine ganz neue Schöpfung, die den Tod schon hinter sich hat. Und nur als solche sind wir natürlich passend für ihn. Ja, wir haben jetzt die Grundvoraussetzungen betrachtet. Wir kommen jetzt an die Inhalte dieser Befehle. Und wir wollen mit dem ersten Befehl beginnen, Matthäus 28. Und da ist es mir kostbar geworden, liebe Geschwister, wie beginnt unser Herr diesen Befehl? Mit der Aussage: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Die Jünger bekommen einen so ganz gewaltigen Auftrag, aber wir dürfen sehen, nein, die Jünger, sie mussten nicht einen Sieg erringen, sie mussten nicht verlorenen Boden zurückgewinnen, vielmehr beginnt ihr Auftraggeber, ihr König und Messias seinen Auftrag mit dieser uneingeschränkten Zusage: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Die Jünger stehen auf der Seite des Siegers. Und welch ein Vorrecht ist es doch, solch einem Herrn dienen zu dürfen, der alle Gewalt hat im ganzen All. Und das wollen wir doch auch für uns mitnehmen, liebe Geschwister. Alle Dienstaufträge, die der Herr uns gibt, ganz gleich welche Art diese sind, dürfen und müssen wir auf dem Hintergrund dieser uneingeschränkten Allmacht unseres Herrn sehen. Wenn wir das einmal verstehen dürfen, dann dürfen wir sagen, was ist es kostbar, diesem Herrn dienen zu dürfen. In der Auferweckung unseres Herrn aus den Toten hat der Vater den Loskaufpreis des Sohnes, sein Blut, seine Seele, als vollgültig bestätigt. Und so dürfen wir das bezüglich aller Dienstaufträge wissen. Unser Herr, der uns in den Dienst stellt, der hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und da ist mir Epheser 6 eingefallen, die geistliche Waffenrüstung für uns. Und da ist es ja auch so, müssen wir denn diese Stücke erst noch herstellen? Keineswegs, liebe Geschwister. Unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, der uns komplett abdeckende Langschild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches das Reden Gottes ist. Alles steht für uns bereit. Wie der Krieger, der römische Soldat, wenn der Befehl kommt zum Aufbruch, er muss nicht jetzt erstmal anfangen, liebe Zeit, wo ist jetzt mein Schild und wo ist meine ganzen Ausrüstungsgegenstände? Nein, er darf sie nur ergreifen, er darf sie nur anziehen. Und liebe Geschwister, so ist es auch bei uns. Epheser 6,11, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Das müssen wir natürlich tun, das ist der Glaubensgehorsam. Zieht sie an, ergreifet sie, damit ihr zu verstehen vermöget gegen die Listen des Teufels. Und wenn wir da natürlich mit Unwahrheit umgehen, ja, unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit, und wenn wir mit Unwahrheit umgehen, dann sehen wir, oh, da bin ich nicht geschützt. Und deswegen zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, legt das Alte ab, nimmt das Neue. Das ist dieser Glaubensgehorsam. Aus der Verbindung zum Herrn einfach die völlige Hingabe an ihn. Ja, wir kommen zurück zum Auftrag des Herrn an die 11. Wir finden 4 Stücke und wir haben es schon gesagt, nicht eines dieser 4 Stücke haben die Apostel der Beschneidung zur Zeit der Apostelgeschichte durchgeführt. Und als im Jahre 70 der Tempel und Jerusalem zerstört wurden, da war es völlig klar, dieser Auftrag ist niemals aufgehoben, aber aufgeschoben. Wie lauten diese 4 Aufträge oder Teilaufträge? Erstens, geht hin. Zweitens, machet alle Nationen zu Jüngern. Drittens, taufet. Viertens, lehret. Und wenn wir nach den Evangelien die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir sehr schnell eben, dass dieser Befehl noch nicht ausgeführt wurde. Sie sind hingegangen, die Apostel der Beschneidung, aber nicht zu den Nationen. Wir finden eine ganz klare Aussage im Galaterbrief. Galater 2, Vers 9 haben wir schon erwähnt. Ich lese uns diesen Vers jetzt. Dort heißt es, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden. Das waren also die, die das Sagen hatten, die die Autorität hatten, die geistliche Autorität damals in Jerusalem, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft. Und jetzt kommt's, auf dass wir und die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Und da muss man sich doch schon fragen, liebe Geschwister, wieso ist denn da Petrus und der Johannes? Die haben doch das erlebt, was der Herr ihnen gesagt hat. Geht hin, machet alle Nationen zu Jüngern. Und jetzt machen die solch eine Vereinbarung? Da stimmt doch was hin und vorne nicht. Der Herr hatte zu ihnen gesagt, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Und jetzt lesen wir im Galaterbrief, sie haben was ganz anderes vereinbart. Wir gehen unter die Beschneidung, du Paulus, du gehst zu den Nationen. Wie passt das zusammen, liebe Geschwister? Freilich waren auch die Apostel der Beschneidung außerhalb der Grenzen Israels wirksam. Petrus schrieb ja an die Fremdlinge, aber an die aus Israel, die in der Zerstreuung der Diaspora lebten. Ihre Botschaft richteten sie immer an die Beschneidung, also an solche, die zum 12-Stämme-Volk Israel gehören. Wie haben wir das zu verstehen, liebe Geschwister? Das müssen wir uns doch fragen. Ganz offensichtlich, sonst hätten der Petrus und der Johannes ja niemals zustimmen können zu dieser Abmachung, die im Galaterbrief berichtet ist. Ganz offensichtlich war ihnen, diesen geistbevollmächtigten Zeugen des Herrn, war ihnen völlig klar, dass der Auftrag, den ihnen ihr Herr gab, noch gar nicht zur Ausführung anstand, dass es noch gar nicht so weit ist. Sie wussten, zuerst muss der Herr Jesus wiederkommen und sein Reich in Israel aufrichten. Das war ja die Linie, in der sie ja ganz klar unterwegs waren. Denken wir an Apostelgeschichte 3, 19 und 20. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende. Das war die Botschaft des Petrus an das Volk. Oder denken wir an die Frage, Herr, stellst du in dieser Zeit im Israel das Reich wieder her? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Den Aposteln war also völlig klar, den 12, dieser große, gewaltige Auftrag unseres Heilandes, Herrn und Königs, den haben wir dann auszuführen, wenn unser Herr als König und Messias Israels wiedergekommen sein wird. Für sie war ganz klar, dass zuerst Psalm 2, Vers 6 in Erfüllung gehen muss, habe doch ich meinen König gesalbt oder eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Jetzt, ja, das war ihnen klar. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, zu den Nationen zu gehen. Erst dann gilt dieser Auftrag ihres Herrn, geht hin. Das zweite Stück, das wir in Matthäus 28 finden, lautet, machet alle Nationen zu Jüngern. Und da können wir gleich das vierte Stück dazu nehmen, Vers 20, und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir erkennen, zu dieser Zeit haben die Nationen keinen direkten Zugang mehr zu Jesus Christus, sondern vielmehr über den Mittlerdienst des Volkes Israel. Ganz gewaltiger Unterschied zu heute, wo ja wir ganz gleich, wir haben es ja gesagt, ganz gleich, woher wir kommen, wir dürfen direkt zum Herrn kommen. Und was lesen wir zum Beispiel in Zacharia 8, 23? In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen. Ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Die Nationen hängen sich an Israel, weil sie wissen, dort, nur dort bekommen wir Heil und Rettung. Und wir müssen ja bedenken, was haben denn die Nationen erlebt vorher? Verführung, Katastrophe, völligen Zusammenbruch. Und dann werden sie erkennen, nur dort werden wir nicht betrogen, nur dort bekommen wir Anteil am Heil und am Segen. Also wichtig, zwischen den Nationen und dem Herrn steht immer das Volk Israel als Mittlervolk. Und jetzt eben, das ist ein ganz großer Unterschied zur gewaltigen Verwaltung heute, wo wir, wie gesagt, direkt Zugang haben, aber das wird dann nicht mehr möglich sein. Ja, und jetzt noch das dritte Stück, also das zweite und vierte, haben wir ja zusammen betrachtet. Das dritte Stück, taufet sie auf, da finden wir diese Präposition eis. Wir könnten sagen, taufet sie hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie wichtig ist es doch, liebe Geschwister, dass die Wassertaufe immer in Verbindung mit Jüngerschaft zu sehen ist. Die Wassertaufe macht Jünger. Was ist das für ein Irrtum zu glauben, dass ein Mensch durch eine Wassertaufe Heiligen Geist empfängt? Ohne Glauben. Allein durch Glauben bekommen wir den Heiligen Geist. Und das kann ich nicht durch irgendeine äußere Handlung machen, sondern das macht Gott selbst. Wir lesen nachher noch eine Stelle dazu. Als das Volk Israel damals durch das Meer hindurchzog, beim Auszug aus Ägypten, da lesen wir, schreibt Paulus, sie wurden hinein in Mose getauft. Diejenigen, die in Mose hineingetauft wurden, wurden zu Jüngern des Mose. Diejenigen, die von Johannes dem Täufer hinein in Buße und Sündenvergebung getauft wurden, wurden zu Jüngern des Johannes. Wassertaufe und Jüngerschaft. Diese beiden Stücke gehören untrennbar zusammen. Mit der Wassertaufe werden die Nationen bekennen, jawohl, wir wollen bei euch Israeliten und damit bei und eurem Herrn, beim Jesus Christus, in die Schule gehen. Wir wollen uns belehren lassen, um Anteil zu bekommen am Heil und Segen eures Gottes und eures Königs. Wichtig ist, dass wir beachten, der Herr sagt nicht zu den Elfen, taufet sie hinein in den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, sondern taufet sie hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wir müssen festhalten, diese Taufe in Wasser steht also nicht im Zusammenhang mit Kind und Sohnschaft. Vielmehr werden die Nationenmassen, die diese Wassertaufe erleben werden, was werden sie dadurch? Zu Jüngern, ganz eindeutig. Und ich sehe es schon so, dass im tausendjährigen Reich natürlich Menschen aus den Nationen dann durch den Dienst Israels auch weitergeführt werden und zu Gottes Kindern werden. Also den Heiligen Geist empfangen, neues, unauflösliches Gottesleben empfangen. Doch wir müssen festhalten, die Masse der Nationen, die bleibt auf dieser Stufe stehen. Und wir lesen es ja dann in der Offenbarung, kaum wird der Teufel nach den 1000 Jahren aus seinem Gefängnis losgelassen, werden die Nationenmassen Opfer seiner Verführung. So offenbart doch das 1000-jährige Reich, dass es einer wesensmäßigen Veränderung bedarf, nämlich einer neuen Schöpfung. Ja, also das ist sehr wichtig, dieser Zusammenhang Wassertaufe, Jüngerschaft. Und unser Herr sagt ihnen ja dann, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und ich kann es nur so verstehen, da meint er eben das Zeitalter des 1000-jährigen Reiches. Die ganze Zeit ist er bei ihnen in diesem Dienstauftrag. Wir kommen zum Befehl des ewigen Gottes an den Apostel Paulus. Zwei Stücke werden uns genannt, durch die wir befestigt werden. Und wie wichtig ist es, liebe Geschwister, dass wir fest werden, dass wir nicht hin und her getrieben werden von jedem Wind der Lehre. Und das erste Stück lautet nach oder gemäß meinem Evangelium, schreibt Paulus, und der Predigt von Jesus Christus. In der Konkordante heißt es, und der Predigt von Christus Jesus. Und zweitens nach oder gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter, also von den Äonen her, verschwiegen war. Wenn wir also einen zielklaren Glaubenslauf laufen wollen, wenn wir fest werden wollen, mündig werden wollen, fertig werden wollen auf den bald kommenden Tag unseres Herrn, dann dürfen und müssen wir uns mit diesen beiden Stücken beschäftigen. Also das Erste. Das Evangelium, welches Paulus hier sein Evangelium nennt, ist keineswegs eine Botschaft, die auf ihn zurückzuführen ist, sondern es ist Predigt von Jesus Christus. Ganz wichtig, sagt ja Paulus im Galaterbrief, Kapitel 1, 11 und 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen ist, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Und wir haben den Inhalt schon betrachten dürfen, eben durch diesen Begriff Vervollständigung. Das ist ein ganz kennzeichnender Begriff für das paulinische Evangelium. Er das Haupt, wir die Glieder. Christus in uns Nationenleuten und wir in ihm. Ja, wir dürfen seine Vervollständigung sein. Wir sind vervollständigt in ihm. Und dann auch das Dritte, nochmal Vervollständigung. Mit der Offenbarung dieses Geheimnisses wurde das Wort Gottes vervollständigt. Kolosser 1, Vers 25. Ja, das war also das Erste, nach meinem Evangelium, und das Zweite, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses. Für Offenbarung finden wir hier das Wort Apokalypsis, das wir ganz wörtlich mit Hüllenhinwegnahme übersetzen dürfen. Durch eine Hüllenhinwegnahme befestigt uns unser himmlischer Vater. Und, liebe Geschwister, das ist doch das Kostbare, wenn wir dieses Geheimnis erkennen dürfen, wenn wir davon erfasst sind, wir erkennen dürfen, ich darf ein Glied am Leibe des Christus sein, ich darf für Zeit und Ewigkeit organisch untrennbar mit meinem Herrn und Haupt Christus Jesus verbunden sein. Unser himmlischer Vater hat uns in den Sohnesstand erhoben und uns so eins gemacht mit seinem Sohn. Ich bin in einem Stand, wo mich kein Geschöpf mehr herausnehmen kann, weil unser himmlischer Vater selbst uns da hineingebracht hat, wenn wir davon erfasst werden, das befestigt uns. Ich lese 2. Korinther 1, 21 und 22. Der uns aber mit euch befestigt in Christum und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Er befestigt uns, er hat uns versiegelt, er hat uns in den Christus hineingetauft, liebe Geschwister, durch den Heiligen Geist. Ja, das ist was ganz Kostbares. Und wenn wir davon erfasst sind, liebe Geschwister, das befestigt uns. Also wir müssen nicht uns durcheinander bringen lassen. Das musst du tun. Dorthin musst du gehen. Lass dir von da die Hände auflegen. Was, du bist noch nicht getauft, dir fehlt noch was. Lass das an dir vollziehen. Nein, liebe Geschwister, Glaubensgehorsam. Nur das, darum geht es heute. Und das ist mir so kostbar geworden, ja, dass es eben heute um den Glaubensgehorsam geht. Allein dieses Einsgemachtsein mit Christus durch den Glauben und daraus eben diese Hingabe an ihn. Und das ist die Botschaft, die heute zu verkündigen ist, nach Befehl des ewigen Gottes. Ja, ich möchte kurz noch auf dieses Wort Offenbarung eingehen. Dort haben wir ja das Wort Apokalypsis betrachtet. Nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart. Da finden wir ein anderes Wort, dieses Wort Phanero. Ich kann kein Griechisch, aber man kann ja vieles nachlesen, kostbar. Und da dürfen wir das so verstehen, Apokalypto bedeutet Hüllenhinwegnahme und Phanero bedeutet Anstrahlen. Wir stellen uns ein Denkmal vor, es ist abgedeckt und dann wird die Hülle hinweggenommen. Das ist die Offenbarung des Geheimnisses. Er das Haupt, wir die Glieder. Und jetzt lesen wir weiter. Jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan. Wodurch wurde es jetzt angestrahlt? Das ist das Wort Phanero. Die Decke ist weggenommen, jetzt Scheinwerfer an und so hell wie möglich anstrahlen. Und das lesen wir hier. Jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften. Und das sind eben die Paulusbriefe, liebe Geschwister. In den Paulusbriefen wird uns dieses Geheimnis, wir in ihm, er in uns, er das Haupt, wir die Glieder, wir sind ganz eins gemacht mit ihm, untrennbar verbunden, versiegelt mit dem Heiligen Geist, der Vater uns so ganz eins gemacht mit ihm, das wird uns eben, ja, offenbar, das wird ganz hell angestrahlt, so möchte ich es mal sagen, in den Paulusbriefen. Ja, das Letzte, die Zielsetzung, Glaubensgehorsam unter den Nationen, möchte ich einfach nochmal erwähnen, betonen. Was ist die Zielsetzung dieser gewaltigen Hüllenhinwegnahme, dieser öffentlichen Bekanntmachung, dieser Predigt des erhöhten Christus über dem Apostel, an den Apostel Paulus, über den Apostel Paulus, dieser Offenbarung des Geheimnisses, Glaubensgehorsam unter den Nationen. Das ist also das Ziel dieses Haushalts des Geheimnisses der Gnade. Und Paulus nennt ihn ja in 1. Timotheus 1,4, der Haushalt, der im Glauben ist. Dass Menschen in dieses Liebes-, Vertrauens- und Gehorsamsverhältnis zu Jesus Christus kommen, ganz eins gemacht werden mit ihm als Glieder an seinem Leib, Kinder und Söhne Gottes werden dürfen. Und dass aus diesem Einsgemachtsein eben, ja, das kommt, dass wir sagen, das, was Saulus gesagt hat, Herr, wer bist du? Herr, was soll ich tun? Das ist das, um was es jetzt geht. Glaubensgehorsam unter den Nationen, wir sind ganz eins gemacht mit ihm und jetzt gilt es, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir nicht unsere Interessen verfolgen, sondern seine Interessen verfolgen. Das ist dieser Glaubensgehorsam. Und liebe Geschwister, was ist das für eine Befreiung, was ist das für eine Freude, wenn wir das erkennen dürfen. Wir dürfen alles getrost hinter uns lassen. Wir brauchen uns von niemandem beunruhigen und durcheinander bringen lassen, sondern dürfen uns einfach nur freuen, dass wir diesem Herrn gehören dürfen, dass uns der Vater so ganz eins gemacht hat mit seinem Sohn. Wozu das alles? Dem alleinweisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist unsere Bestimmung, liebe Geschwister, heute als Erstlinge, Epheser 1, Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Unser himmlischer Vater soll verherrlicht werden. Unser himmlischer Vater soll groß werden. Seine Gnade, seine Liebe soll auf den Leuchter gestellt werden. Und an uns verlorenen Sündern, die wir seine Feinde waren, an uns stellt er dar, was seine Gnade, seine Liebe fertig zu bringen vermag, zu seiner Verherrlichung, dass wir nämlich gerechtfertigte Söhne und Erben sein dürfen. Und da müssen wir natürlich Philipper 2 dazu nehmen. Auch da lesen wir von der Verherrlichung. Philipper 2, 10 und 11, damit wollen wir schließen. Auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes. Und jetzt kommt's: Wer nur kann Gott verherrlichen? Den Vater, weil es heißt ja hier zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. Wer kann ihn nur so verherrlichen? Nur die Kinder, liebe Geschwister. Nur die Kinder können den Vater verherrlichen. Und so dürfen wir hier aus diesem Vers erkennen, ja, durch Gericht und Gnade werden alle zu Kindern Gottes, dürfen alle eine neue Schöpfung werden. Und dann muss auch niemand mehr unterirdisch bleiben. Dann gibt es den Bereich nämlich mal gar nicht mehr, weil wenn der Tod aufgelöst ist, dann gibt es nur noch das Himmlische und das Irdische. So wollen wir heute als Söhne, heute schon allein ihm, unserem himmlischen Vater und ihm, unserem Herrn Jesus Christus, alle Ehre geben und es bekennen, auch wenn uns dieses Bekenntnis vielleicht in Zukunft manches abfordern wird. Ihm allein sei die Herrlichkeit. Amen. Wir beten noch miteinander. Geliebter himmlischer Vater, da dürfen wir doch so staunen und uns freuen und wir wollen dich anbeten, dich verherrlichen, dir die Ehre geben. Über dieser so frohen Botschaft, ja, dass du uns so ganz eins gemacht hast mit deinem Sohn, dass du uns herausgerissen hast aus Sünde, Tod und Verlorenheit und dass du uns in die höchsten Höhen hinaufgehoben hast, dass wir Glieder am Leibe deines Sohnes sein dürfen. Ja, wir danken dir, dass du uns so klar in deinem Wort aufzeigst, was die Zielsetzung im momentan laufenden Haushalt ist. Nicht Jüngerschaft, sondern Glaubensgehorsam unter den Nationen, dass wirklich Menschen ja herausgerissen werden und in diese innigste Lebensgemeinschaft, in dieses Vertrauens- und Liebesverhältnis zu dir kommen, Herr Jesus, und wir als solche uns völlig dir zur Verfügung stellen, unser Leben dir weihen, so wie es Paulus sagt, dass wir wirklich ja unser Leben als Schlachtopfer zur Verfügung stellen, unsere Leiber. Hab herzlich Dank dafür, für diese frohe Botschaft, die wir lesen dürfen in deinem Wort. Und wir danken dir, dass wir das erkennen dürfen, dass auch das Kostbare der Jüngerschaft, das einmal sein wird im tausendjährigen Reich, dass es nicht das Ende ist, auch für die Nationenmassen, sondern dass wir wissen dürfen, es lesen dürfen in deinem Wort. Ja, es werden einmal alle nicht nur Jünger, sondern Kinder Gottes sein und dich, lieber Vater, dich, den Vater, verherrlichen. Amen. Amen.